Im allgemeinen Sprachgebrauch ist die Sorge in erster Linie eine mehr oder weniger konkrete, mitunter länger anhaltende Befürchtung. So steht es auf Wikipedia wörtlich. Eine Definition des Wortes Sorge. Ich finde die Definition gut. Befürchtungen, Sorgen, Ängste gibt es zurzeit viele wegen Corona. Ich will aber gar nicht nur über Corona speziell sprechen, sondern eher über Themen, die damit verbunden sind, aber auch in anderen Zusammenhängen immer wieder in unser Leben kommen können. Und dabei kommen die Themen Atmen, Angst und Klopapier vor. Wie das nach meiner Meinung alles zusammenhängt, was Angst eigentlich im physiologischen Sinne ist und im medizinischen Kontext bedeutet und wie du damit im Alltag besser umgehen kannst, besser als einfach große Mengen Toilettenpapier zu kaufen. Darum geht's in dieser Episode. Und falls du jetzt behauptest, du hast gar keine Sorgen, Befürchtungen oder Ängste, dann warte, bis ich eine Podcast-Folge zum Thema Selbstbetrug und Verleugnung mache. Für alle anderen, die zugeben, dass sie manchmal richtig Schiss haben, here we go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesundheitsimpulse. Nur die Besten für deine Gesundheit. Inspirierende Interviews mit Experten, Tipps, Tricks und Impulse zu den Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung, natürliche Heilverfahren und moderne Medizin. Gesunder Lifestyle und noch vieles mehr. Für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Ich bin Dr. Martin Oechler. Schön, dass du dabei bist. Also ihr Lieben, es geht wie angekündigt um Atmen, Angst und Klopapier. Wenn mir vor 2 Monaten jemand gesagt hätte, dass ich einmal eine Podcast-Episode zum Thema Klopapier mache, ich hätte ihn gefragt, was er denn geraucht hat und mir an den Kopf getippt. Dabei ist Klopapier wirklich eines der am häufigsten verwendeten Worte jetzt in dieser Corona-Krise. Es kursieren Witze im Internet, dass die Franzosen jetzt in dieser Situation Kondome und Rotwein kaufen und die Deutschen Klopapier. Aber das stimmt offensichtlich gar nicht, denn ich habe zumindest von Großbritannien und den USA Berichte gehört, gelesen und gesehen, dass das dort ebenso ist. Die coolen Amerikaner, die kaufen auch Toilettenpapier in großen Massen, aber nicht nur das, sondern die kaufen jetzt in dieser Krise sogar die Waffenläden leer. Total verrückte Zeiten. Lasst uns jetzt aber mal das Thema Angst ein bisschen der Reihe nach beleuchten. Was ist das überhaupt, Angst? Hierzu muss ich ein wenig in der Psychologiekiste kramen. Ich möchte euch nicht langweilen, aber vielleicht wird dem einen oder anderen einiges klarer, wenn man mal über die Ursprünge der Angst spricht. Angst ist erstmal ein Gefühl, das alle Menschen, egal wo und wie sie auf dieser Welt leben, kennen. Es ist eine Emotion, die in bedrohlichen Situationen empfunden wird, aber auch dann, wenn eine Bedrohung nur vermutet oder erwartet wird. Sie gehört zu den sogenannten Basisemotionen, die der amerikanische Psychologe Paul Ekman beschrieben hat. Dazu gehören Freude, Wut, Ekel, Angst, Verachtung, Traurigkeit, Überraschtsein. Egal wie Menschen erzogen wurden, egal wie Menschen leben, alle können dieses Gefühl entschlüsseln. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der überrascht ist, dann wird er, egal ob er Ureinwohner im Amazonas ist oder in der Arktis lebt oder in Europa, dann wird er überall die gleichen Reaktionen zeigen. Und das gilt für die anderen Basisemotionen eben auch. Diese Emotion Angst löst in uns Gedanken aus, sie löst in uns Gefühle aus und auch körperliche Reaktionen. Emotionen und Gefühle sind nicht dasselbe. Eine Emotion ist das, was automatisch und völlig unbewusst in uns abläuft. Wenn wir einer gefährlichen Situation ausgesetzt sind, dann erkennen unsere Sinnesorgane diese Situation und versetzen uns in einen gewissen Stressmodus. Über das, was Stress ist, hatten wir schon mal gesprochen. Erst nachdem uns diese Emotion bewusst wird, nachdem die in unserem Großhirn angekommen ist, fühlen wir was, denken wir, reagieren wir. Emotion ist nicht zu beeinflussen, aber die damit verbundenen Gefühle, die damit verbundenen Gedanken und auch zum Teil die körperlichen Reaktionen, auf die haben wir sehr wohl einen Einfluss. Das hat praktische Bedeutung. Stell dir mal vor, du gehst spazieren und da kommt ein großer Hund auf dich zugerannt, im Galopp und bellend. Im ersten Moment bist du überrascht und dann kommt die Angst hoch. Hattest du als Kind schon Angst vor Hunden oder ist dir diese Angst anerzogen? Es gibt Reize, die automatisch Angst auslösen, auch schon beim kleinen Kind. Zum Beispiel sind das plötzliche laute Geräusche, so Explosionsgeräusche oder wenn was laut scheppernd zu Boden fällt, dann erschrecken sich auch kleine Kinder und zeigen die typischen Anzeichen von Angst. Laute Geräusche, helle Blitze. Es gibt also solche Grundreize, die in uns Angst auslösen. Ein Hund zählt da wahrscheinlich erstmal nicht dazu. Der ist anerzogen. Aber jetzt stell dir vor, du gehst spazieren und wie gesagt, dieser Hund kommt laut bellend auf dich zugerannt. Deine Augen, deine Sinnesorgane senden jetzt Informationen an dein Gehirn und erzeugen in dir eine Stressreaktion. Du zeigst Fluchttendenzen. Kann ich abhauen? Kann ich mich irgendwo schützen? Eine andere Möglichkeit ist, du wirst auf Kampf programmiert, aber mit einem Kampfhund ist das vielleicht nicht die beste Option. Und erst dann wird dir bewusst, was hier jetzt eigentlich passiert. Es erfolgt so ein Abgleich in deinem Gehirn mit früheren Erfahrungen, mit Meinungen, mit Vorurteilen, die weit über den Schutz deiner körperlichen Unversehrtheit hinausgehen. Du denkst nach, was ist das für ein Hund, was ist das für eine Rasse, ist der gefährlich, habe ich über den schon mal was gehört, gelesen, gibt es Vorurteile über Kampfhunde, vielleicht mischt sich das noch zusammen mit einer Wut auf den Hundehalter, dass der auf seinen Hund nicht aufgepasst hat und nicht festgehalten und so weiter und so weiter. Also ein ganzes Gedankenkarussell wird in dir ausgelöst, was mit der eigentlichen Emotion Angst erstmal gar nichts zu tun hat. Die Gefühle und Gedanken, die dann dazukommen, auch die körperlichen Reaktionen, dass du deine Muskeln anspannst, dass du schneller atmest, dass du vielleicht wegrennst, das kommt dann alles später und das bezeichnet man im psychologischen Sinne dann als Gefühl. Nochmal, ein Gefühl ist die Emotion plus die dazugehörigen Gedanken und körperlichen Reaktionen. Was soll das? Wofür ist Angst überhaupt da? Eine Emotion, eine Gefahrensituation zu erkennen und darauf zu reagieren, also Stress zu erzeugen, damit man leistungsfähig ist und dieser Gefahrensituation wieder entrinnen kann, würde als Fähigkeit doch völlig genügen. Wozu braucht man dann dieses blöde Gefühl Angst? Woher kommt das überhaupt? Wenn unsere Vorfahren zum ersten Mal einem Säbelzahntiger begegnet sind und der sie nicht aufgefressen hat, dann wussten sie bei der zweiten Begegnung mit dem Säbelzahntiger, dass hier eine Gefahr lauert. Evolutionsgeschichtlich bedeutet Angst eigentlich einen Selektionsvorteil. Jemand, der Risiken kannte und die einschätzen konnte, hatte bessere Überlebenschancen. Hierbei kommt es aber immer darauf an, wie viel Angst du hast, wie stark du in diesen Stressmodus versetzt wirst. Ein bisschen Angst, ein bisschen Stress ist ja ganz gesund, weil du schützt dich dann, du setzt Mechanismen in Gang, die dir helfen, dieser Gefahrensituation wieder zu entkommen. Wenn aber die Angst immer größer wird, dann lähmt die auch. Wir sprechen ja auch davon, dass Angst einen lähmen kann. Und dann ist der Schutzmechanismus eben gerade nicht mehr da. Das heißt, es kommt wie so oft im Leben auf die richtige Menge an. Diesen Zusammenhang wird in dem sogenannten Jerkes-Dodson-Gesetz beschrieben. Das waren zwei amerikanische Wissenschaftler, die eben herausgefunden haben, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1908 ist das veröffentlicht worden, diesen Zusammenhang der Menge an Stress und Angst und dem daraus folgenden Aktivitätsniveau, wie die das bezeichnet haben. Ich habe schon angedeutet, es gibt zwar gewisse Grundängste, die uns angeboren sind, die genetisch programmiert sind, aber die komplexen Ängste vor bestimmten Dingen in der Welt, die sind eher erlernt. Und es gibt verschiedene Wege, wie wir Angst erlernen. Ein kleines Beispiel aus meinem Alltag. Wenn kleine Kinder zum ersten Mal zum Arzt gehen, dann haben die oft überhaupt keine Angst vom Arzt. Sie haben auch keine Angst vor der Untersuchung oder vor der Behandlung. Und dann sagt die Mutter, du musst keine Angst haben. Das Kind verknüpft in diesem Moment das Bild des Arztes, die Untersuchung, mit dem Wort Angst. Und von diesem Moment an bedeutet Arzt gleich Angst. Und es bleibt oft ein ganzes Leben so. Erwachsene haben oft Angst vor einer ärztlichen Untersuchung, völlig irrational. Aber es wird dann so einprogrammiert in unserem Gehirn, dass es ein Leben lang so bleibt. Auch Konditionierung, das heißt die Verknüpfung einer erstmal völlig neutralen Situation mit einer Angstreaktion, wird dann zu einem neuen Gebilde. Also auch hier wieder das Beispiel kleine Kinder und Tiere mit dem Hund. Kleine Kinder haben oft überhaupt keine Angst vor Hunden, selbst große Hunde nicht. Die fassen die an und gehen völlig unbekümmert mit denen um. Klar kann es jetzt sein, dass man mal als Kind vom Hund gebissen wird. Und dann ist die Konditionierung da. Dann bleibt ewig die Verknüpfung Hund, Gefahr, Angst. Aber auch wenn dir als Kind nie ein Hund etwas zuleide getan hat, dann sagen dir das Erwachsene, pass auf, Hunde sind gefährlich, die können dich beißen. Und schon ist die Verknüpfung wieder da. Wir lernen als Menschen eben auch oft am Modell, das heißt am Verhalten anderer. Wenn deine Eltern Angst vor Hunden hatten, dann übertrug sich das womöglich auf dich als Kind und du hast auch dein Leben lang Angst vor Hunden. Und wenn alle deine Mitmenschen Angst vor Corona haben, dann überträgt sich das natürlich auch auf dich, womit wir wieder beim Thema wären. Wir haben im Moment eine Pandemie, das heißt eine weltweite Epidemie mit einer Viruserkrankung, die man vorher nicht kannte. Und kaum jemand von uns hat so etwas erlebt. Das heißt, die Erfahrungen mit einer Pandemie und ihren Auswirkungen sind bei uns allen gleich null. Eine Viruserkrankung, das ist für die meisten Menschen völlig abstrakt. Die können sich ein Virus gar nicht vorstellen. Die meisten Menschen können sich Übertragungswege nicht vorstellen. Ganz viele, mit denen ich mich unterhalte, haben von den epidemiologischen Themen, wie sich sowas ausbreitet und warum sich eine Krankheit so und so ausbreitet, überhaupt keine Ahnung. Das heißt, die Nachrichten über diese Pandemie sind ja erstmal für die Leute neutral. Erst die Verbindung, diese News mit Schreckensmeldungen, mit Szenarien, mit Bildern aus Krankenhäusern, Todesfälle und das, womit wir zurzeit überschüttet werden, erst diese Verbindung erzeugt die Angst. Ihr erkennt hier, was es bedeutet, Angst durch Lernen am Beispiel. Alle haben plötzlich Angst. Bingo! Warum? Weil wir umgeben sind von Leuten mit Angst und irgendwann überträgt sich das natürlich auch auf dich. Was ich gesagt habe, die Warnhinweise, Instruktionen, die lassen sich überhaupt nicht mehr zählen jetzt in der Corona-Krise. Ständig bekommen wir gesagt, tu das, tu das, tu das, das darfst du nicht mehr tun, jenes darfst du nicht mehr tun, hierauf musst du achten. Das verunsichert und Unsicherheit schafft Angst. Nur so ist es zu erklären, dass viele Menschen plötzlich auch panische Angst haben. Ich bin jetzt schon mehrfach Menschen begegnet mit allem Abstand, der im Moment notwendig ist, auf der Straße, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter Entfernung, Menschen begegnet, die wirklich panisch sich den Kragen hochgeschlagen haben, die Mütze ins Gesicht gezogen, den Schal vors Gesicht gebunden und noch weiter von mir weg sind, als ob man sich bei einer bloßen Begegnung auf 5 Metern Entfernung anstecken würde. Irrationales Verhalten. Eine Mutter mit ihrem kleinen Kind auf dem Laufrad hat bei der Begegnung dem Kind das Gesicht zugehalten. So viel zum Thema Lernen am Modell durch Warnhinweise. Furchtbar. bitte, bitte überprüft euer eigenes Verhalten. Macht das nicht. Unterscheidet zwischen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen und völlig übertriebenem, panischen Verhalten, das langfristig mehr Schaden anrichtet, als dass es uns allen nutzt. Nun sind wir alle, ausnahmslos alle, zurzeit irgendwie von dieser Corona-Krise betroffen. Sehr viele arbeiten anders oder gar nicht. Schulen und Unis sind dicht, Geschäfte geschlossen. Unsere Freizeitaktivitäten sind massiv eingeschränkt und ja, niemand, wirklich niemand weiß, wie es weitergeht. Nur eines ist sicher, irgendwie geht es weiter. Über das Wie kann und darf man in Sorge sein. Es ist auch normal, in Sorge zu sein, wie ich schon erläuterte. Wir schärfen mit dieser Sorge unsere Aufmerksamkeit, wir lernen und wir präparieren uns in gewisser Weise für die Zukunft. Nur wie in vielen anderen Lebensbereichen kommt es eben auch auf die richtige Dosis an. Und hier wären wir beim nächsten Thema, welches Ausmaß an Sorge, wie viel Angst hilft uns besser gewappnet zu sein für etwaige Gefahren und wann führt die Angst eher zur Lähmung oder zur irrationalen Handlung und wann schadet uns die Angst? Ist es sinnvoll, seinem Kind Nase und Mund zuzuhalten, wenn jemand vorbeiläuft? Ist es wirklich zweckmäßig, sich den Keller oder den Vorratsraum mit 200 Rollen Klopapier vollzustellen? Muss man 50 Kilo Nudeln bunkern? Das klingt übertrieben. Wenn man sich die Verkaufszahlen von Toilettenpapier anschaut, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass manche Haushalte die nächsten 20 Jahre kacken können, ohne Klopapier nachkaufen zu müssen. Ist das überlegtes Handeln oder kompletter Blödsinn? Um das zu beantworten, musst du wissen, wie das Gehirn funktioniert. Es gibt einen Bereich in der grauen Masse in unserem Kopf, den nennt man den präfrontalen Kortex. In diesem Teil des Gehirns, der hinter der Stirn liegt, werden Signale, die wir über die Sinnesorgane wahrnehmen, also Auge, Ohr, Geschmack, Geruch und so weiter, alles das, was wir sehen, hören, riechen, fühlen, wird dort verarbeitet und mit Erinnerungen verglichen, also Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann werden damit noch Gefühle verknüpft. Und zwar, und das ist wichtig, kontrolliert. Wir regeln also unsere Emotionen in diesem Bereich unseres Gehirns in gewisser Weise. Das weiß man von Patienten mit Schäden in diesem Bereich, nach Operationen, nach Verletzungen und so weiter, denn die haben extreme Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu kontrollieren. Bei Panik, bei gesteigerter Angst, bei völlig irrationaler Angst und unangemessenem Verhalten, da schaltet der präfrontale Kortex in den Offline-Modus. Es sind dann keine logischen Schlussfolgerungen mehr möglich, da ist nichts mehr mit logischem Handeln. Wir spielen dann im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Und wenn ich mir jetzt die ganzen Hamsterkäufe vor Augen führe, dann denke ich mir, ja, eine gewisse Sorge, auch Vorsorge zu treffen, ist ja okay. Aber diese Hamsterkäufe ist doch ein vollkommen irrationales Verhalten. Offensichtlich als Folge so großer Angst, dass der präfrontale Kortex bei diesen Menschen gerade mal Pause macht. Und dann kommt noch dazu, wir lernen natürlich am Verhalten anderer. Wenn wir in den Laden gehen und sehen dort leere Regale, kein Klopapier mehr da, dann schafft das noch mehr Angst. Und der dringende Wunsch, noch ein paar Rollen Klopapier zu ergattern, wird umso größer. Die Ursache dafür ist ein Exzess, ein wahrer Overflow an Informationen. Auch das wurde ja jetzt in den Medien breitgetreten, es gab schon Pandemien. Die spanische Grippe 1918 bis 1920 hat schätzungsweise 25 Millionen Tote weltweit hervorgerufen. Nur ein wichtiger Unterschied gab's. Wir hatten 1918 kein Social Media. Und das ist wirklich neu. Nicht die Pandemie mit all ihren negativen Auswirkungen, mit ihrem Schrecken ist das Problem, wenn es um Angst geht, sondern es ist die soziale Ansteckung. Wir stecken uns nicht nur mit Viren an, sondern wir stecken uns auch mit Meinungen an, mit Bildern, mit Vorurteilen. Und wie so oft gibt es im englischen Sprachgebrauch dafür schon einen Begriff, den man ins Deutsche nur schwer übersetzen kann. Ich finde den klasse, das ist Panic Pandemic, die Panikpandemie. Um eine solche Situation wie jetzt die Corona-Krise gesund zu überstehen, und darum geht's ja hier im Gesundheitsimpulse-Podcast, ist es gerade wichtig, die Kontrolle zu behalten. Und deshalb kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil des Podcasts. Was kannst du tun, um die berechtigte Sorge richtig zu kanalisieren und nicht in übersteigerte Angst zu verfallen, mit der du vollkommen unvernünftige Dinge tust? Erstens, es ist wichtig, fachliche Informationen von emotionalen Informationen zu trennen. Ich kann dir nur raten, suche fundierte, sachliche und fachliche Informationen und hör nicht auf die Schreihälse in den sozialen Medien. Sei dir gewiss, auch diese Krise wird vorbeigehen, egal wie lang es dauert. Versuche so lange positiv zu bleiben wie möglich. Wie schaffst du das? Fokussiere dich auf Dinge, die du kontrollieren kannst. Das, was du nicht kontrollieren kannst, das ist es nicht wert, dass du deinen Fokus darauf legst. Fokussiere dich auf Dinge, die du kontrollieren kannst. Schütze dich. Du kannst dich schützen. Du kannst nicht die Welt retten, aber du kannst dich und deine Familie schützen. Befolge die Hinweise, die gut gemeint gegeben werden, ob die alle richtig sind, ob die alle logisch sind, ob die alle notwendig sind, wir wissen es nicht. Aber im Moment ist es sinnvoll, diese Hinweise zu befolgen. Du beruhigst dich damit und du begibst dich damit in einen gewissen Schutz. Aber vernachlässige auch nicht den Rest deiner Gesundheit. Die Gesundheit besteht nicht nur darin, jetzt mit Mundschutz rumzulaufen und 2 Meter Abstand zu deinem Nachbarn zu halten. Ernähre dich weiter gesund, bewege dich weiter vernünftig, so gut du das kannst. Sorge für ausreichend Schlaf. Nutze jetzt das schöne Wetter. Die Sonne scheint wieder, um Vitamin D zu tanken. Das ist auch wichtig für die Abwehr, fürs Immunsystem. Aber schaff dir eben auch gute Gedanken und konsumiere nicht zu viele negative Nachrichten. Das versetzt dein Gehirn in Stress. Ob du das möchtest oder nicht, das funktioniert ganz automatisch. Und dieser Stress, wenn er Überhand nimmt, sorgt dafür, dass du noch infektanfälliger wirst und auch anderen Krankheiten Raum gibst. Das ist es nicht wert. Bleibe positiv. Du schützt damit deine Gesundheit. Und wenn dann doch mal Angst kommt, Sorge hochkommt, so ein mulmiges Gefühl, und gib's zu, jeder von uns hat das, ich auch. Es gibt Phasen, wo ich auch denke, oh Mann, wie geht das alles weiter? Was bedeutet das beruflich? Was bedeutet das für unser Zusammenleben und so weiter? Das ist völlig normal. Aber überprüfe mal, wovor du tatsächlich Angst hast. Hast du Angst vor Ansteckung, vor dieser Krankheit Corona? Für die meisten von uns wird die wahrscheinlich vollkommen harmlos verlaufen. Oder stecken da andere Ängste dahinter? Ist es die Angst vor Einsamkeit? Sind es Verlustängste, dass du Geld verlierst, dass du deinen Job verlierst, dass du soziale Kontakte verlierst und so weiter? Überprüf das mal, wovor du wirklich Angst hast, und dann geh diese Themen an. Prüfe auch dein Verhalten. Warum kaufen die Leute solche großen Mengen Klopapier? Haben die Angst vor häufigem Stuhldrang? Kennen die im schlimmsten Fall keine andere Hygienetechnik? Oder fürchten die wirklich, dass sie 6 Monate lang kein Klopapier mehr kaufen können? Die Menschen entwickeln in Angstsituationen natürlich ganz unterschiedliche Verhalten, wie sie mit der Angst umgehen. Zum Teil wollen wir diese Angstsituation vermeiden, aber oftmals wird die Ursache der Angst auch bagatellisiert. Ach, das ist ja dann doch nicht so schlimm, oder verdrängt. Es gibt sogar Leute, die leugnen das. Gerade zu Beginn der Pandemie war das ja auch auf Social Media oft zu beobachten, dass das geleugnet wurde. Ach, das ist alles nicht so schlimm und das sind nur wieder die Medien, die das machen, und Verschwörungstheorien und was weiß ich was alles. Letztlich steckte dahinter auch nur eine Art, die eigene Angst zu verarbeiten. Versuche, deine Angst in einem gesunden Maß zu bewältigen, ohne in Extreme zu verfallen. Und wenn du dich doch dabei erwischst, dass du irgendwann mal die Kontrolle verlierst, wenn du merkst, dass die Angst dir auch körperliche Symptome macht. Körperliche Symptome sind bei Angst meistens Druckgefühl, Beklemmung, Verspannung, Kopfschmerzen, Schlafstörung. Wenn du dich beobachtest, dass du wieder unvernünftige Dinge tust, zum Beispiel schon wieder Klopapier kaufst, dann kannst du bestimmte Techniken anwenden, die ganz einfach sind, du musst sie nur tun. Eine beliebte Technik aus solch einer Stresssituation, aus solch einer Angstsituation herauszukommen, ist die sogenannte SARW-Technik. SARW steht für Stopp, Atme, Reflektiere, Wähle. SARW. S für Stopp, A für Atme, R für Reflektiere, W für Wähle. Was bedeutet das? Wenn du dich in einer solchen Situation ertappst, sage dir wirklich laut, du kannst es wirklich sagen oder in Gedanken, Stopp. Vielleicht trittst du wirklich mal 2 Schritte zurück, also das meine ich wirklich. Lauf mal 2 Schritte rückwärts, so als ob du vor diesem inneren Bild, was du vor deinem inneren Auge siehst, ein Stück weit zurücktrittst, damit du ein bisschen Abstand schaffst. Damit schaffst du dir auch ein paar Sekunden Abstand zu diesen Gedanken. Und dann atme mal 2, 3, 5 Mal tief durch. Dieses tiefe Atmen, das ist nicht nur so dahingesagt, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass dieses tiefe Atmen diesen von mir vorhin geschilderten präfrontalen Kortex beruhigt. Dass es dich beruhigt, indem es diesen präfrontalen Kortex aktiviert. Ruhiges, bewusstes Atmen ist das Gegenteil von dem, was dir in Stressphasen geschieht. Wenn du in Stress gerätst, wenn du in Angst gerätst, dann atmest du schnell, dann atmest du flach und das setzt dann diese ganze Stressspirale in Gang. Wenn du ruhig und tief einatmest, dann nutzt du einen körperlichen Vorgang, um umgekehrt auch deine nervlichen Vorgänge im Gehirn zu beeinflussen. Du aktivierst den präfrontalen Kortex und bist dadurch wieder in der Lage, logisch zu handeln. Und nachdem du ein paar Mal tief geatmet hast, versuch mal die Situation zu reflektieren. Das heißt, denk einfach mal drüber nach, was ist hier jetzt eigentlich los? Na, du schaffst ein bisschen Abstand. Du siehst die Situation dann plötzlich auch ein Stück weit mit anderen Augen, nämlich wieder durch dein logisches Gehirn und nicht durch dieses emotional überdrehte Gehirn. Und dann ergeben sich vielleicht andere Möglichkeiten. Ja, vielleicht erkennst du dann, es ist jetzt nicht logisch, Klopapier zu kaufen oder 10 Kilo Nudeln, weil du hast ja noch genug zu Hause. Vielleicht erkennst du dann, dass du das jetzt nur tust, weil du Angst hast und weil es dein Nachbar auch macht. Und dann hast du die Wahl, dich anders zu verhalten. In dem letzten Schritt wählst du dann ganz bewusst jetzt eine Strategie, mit dieser Situation umzugehen. Das, was jetzt so kompliziert und aufwendig klingt, ist eine Sache, die dauert Sekunden. Das kannst du so oft am Tag machen, wie du dich dabei ertappst, dass du in Stress gerätst und dass du vielleicht jetzt irrational, unlogisch handelst. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass solche Mini-Techniken, die nur ganz kurz dauern, dass die wirklich Stress reduzieren können. Und dazu genügen wenige Minuten täglich. Es ist überhaupt besser, mehrmals täglich diese Mini-Entspannungen zu machen, als einmal am Tag eine halbe Stunde die große Meditation oder das autogene Training. Überhaupt nichts gegen Meditation und andere Entspannungstechniken. Die kannst du zusätzlich machen. Aber es ist wichtig, über diese sogenannten Minis zu verfügen, die du immer wieder in deinem Alltag einsetzen kannst. Und Atemübungen sind deshalb so beliebt, weil die kannst du ohne Hilfsmittel wirklich immer und überall machen. Und wenn du dann noch die Atemübungen mit Bewegungsübungen verknüpfst, verbindest, dann sprichst du damit noch mehr Zentren in deinem Gehirn, in deinem Nervensystem an und du fokussierst dich dann. Wenn du zum Beispiel Fingerübungen machst, dann kannst du in dem Moment ganz schwer an komplizierte Sachen denken. Dann konzentrierst du dich nämlich auf deine Finger und auf deine Atmung. Ein Beispiel dafür ist die Fingeratmung. Das heißt, du legst Daumen und Zeigefinger beider Hände zusammen zu einem Kreis und die anderen Finger spreizst du ab. Und dann atmest du ein. Und wenn du ausatmest, dann legst du die Kuppe des Mittelfingers auf deinen Daumen. Und wenn du wieder einatmest, dann legst du die Kuppe des Ringfingers auf deinen Daumen. Und wenn du ausatmest, dann legst du den kleinen Finger auf deinen Daumen. Und dann machst du das alles rückwärts. Und dann kannst du eben 4 oder 8 oder 12 Atemzüge machen, während du deine Finger zur Hilfe benutzt. Und das schafft dir einen anderen Fokus und das lenkt dich von stressigen Situationen ab. Es gibt noch andere Übungen, die aber letztlich immer das Gleiche bezwecken. Du kannst in deinem Alltag, auch in deiner Freizeit, deinen Fokus auf andere Dinge lenken, außer auf Nachrichten, auf schlechte Nachrichten. Natürlich kannst du dich mit News versorgen, aber das musst du nicht den ganzen Tag machen. Eine gute Methode ist Lesen. Lesen, weil Lesen die Konzentration auf eine Sache lenkt. Du beamst dich gedanklich in eine andere Welt, konzentrierst dich auf andere Dinge und bist mal weg von diesen Schreckensmeldungen, die dein Gehirn immer wieder in Stress versetzen und dir Angst machen. Konzentriertes Arbeiten, kreatives Arbeiten, kochen, Gemüse schnippeln, im Garten arbeiten, irgendwas zeichnen, irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, deinen Schrank aufräumen, schafft es, dass du deine Konzentration auf andere Dinge richtest, außer auf schlechte Nachrichten, die deine Angst noch erhöhen. Vergiss auch nicht die Ernährung. Manche Stimulantien, Kaffee, Tee, Energydrinks, Zigaretten, die verstärken Stress und Angst und bauen es nicht ab. Viele kleine Dinge über den Tag verteilt sind besser als eine große. Short moments many times a day. Noch ein wichtiges Thema liegt mir am Herzen. Wie kann man anderen gegen die Angst helfen? Denn auch in deiner Familie, bei deinen Mitmenschen, deinen Nachbarn, deinen Kollegen gibt es Menschen, die Angst haben und diese Angst vielleicht gar nicht so zeigen. Aber jetzt, nachdem du das alles gehört hast, kannst du vielleicht an deren Verhalten erkennen, dass die Angst haben. Überleg mal, was hilft dir, wenn du Angst hast. In erster Linie ist es natürlich der Beistand anderer Menschen. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Angst ist halbe Angst. Was du nicht tun solltest, ist diesen Menschen zu sagen, du musst keine Angst haben. Denn dann machst du das Gleiche wie die Mutter mit ihrem Kind beim Arztbesuch. Du verknüpfst dann Angst mit der Situation und erreichst genau das Gegenteil. Wenn du jemandem sagst, jetzt bleib doch mal cool, was macht derjenige? Der wird nicht cool, sondern der wird erst richtig heiß. Deswegen, so gut diese Sprüche gemeint sind, sie bezwecken meist das Gegenteil. Wichtig ist, dass wir Mitmenschen, die Angst haben, erstmal zuhören. Das ist natürlich jetzt in der Situation nicht einfach, denn diese soziale Distanz macht es natürlich schwierig, jemanden in den Arm zu nehmen oder zu berühren und zu trösten. Aber hier können wir die Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Social Media, wie der Name sagt, ist das Medium, um Sozialkontakte zu pflegen, und zwar in positiver Weise. Greif mal wieder zum Telefon, ruf mal Kollegen oder Freunde oder Familienmitglieder wieder an, mit denen du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Vielleicht hilft das denen auch in der schwierigen Situation und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung vieler Mitmenschen, die mir das erzählen, dass das im Moment auch viel und häufig gemacht wird. Vielleicht ist das auch eine Chance in dieser Situation, dass wir einfach anders miteinander umgehen. Nutz diese Chance. Gespräche über den Balkon, Gespräche über den Gartenzaun mit dem gebotenen Abstand, um Ansteckung zu vermeiden. Tut nicht weh. Ist nicht ansteckend und tut einfach allen gut. Ich glaube, der Schlüssel für alles ist einfach das bewusst werden, einfach mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Angst okay ist, aber auch zu wissen, wie das Gehirn tickt und uns immer wieder zurückzuholen in vernünftiges, rationales Verhalten. Man muss ein Bewusstsein dafür bekommen, was die Situation mit einem selber macht. Man sollte immer Alternativen prüfen. Ist mein Verhalten jetzt sinnvoll? Nützt es mir wirklich? Dann mal kurz innehalten, einmal tief durchatmen, reflektieren, was ist jetzt los hier in der Situation? Warum habe ich wirklich Angst? Und dann mal Alternativen prüfen. Kann ich mich anders verhalten und fühle ich mich dann besser? Muss ich jetzt wirklich wieder den News-Ticker checken? Brauche ich noch 1 Million Meinungen auf Social Media, die mich noch mehr stressen? Was tut mir in der jetzigen Situation gut? Sei hier sensibler im Umgang mit dir selbst. Leg deinen Fokus auch mal auf andere Dinge. Natur. Es wird Frühling. Es blüht draußen. Die Sonne scheint. Nutz das. Geh raus. Treib Sport. Beweg dich. Bewegung ist einer der besten Stresskiller. Mach Musik, hör Musik. Lies mal wieder. Sei kreativ. Aber mach dich auch nicht verrückt, wenn das nicht alles auf Anhieb klappt. Es ist okay, wenn man auch mal Angst hat, wenn man Sorgen hat und wenn man das auch äußert. Und auch diese Tipps, die ich dir gegeben habe, die brauchen manchmal Übung und die brauchen auch Zeit. Gönn dir die. In diesem Sinne, auch diese jetzt schwierige Situation, diese Corona-Krise wird irgendwann vorbeigehen. Wir wissen zwar nicht wann und wir wissen auch nicht, was noch alles passieren wird. Die Tipps, die ich dir gegeben habe, die Erläuterungen über Angst und Stressverhalten gelten aber nicht nur für Corona, sondern auch für viele andere Situationen. Und vielleicht erinnerst du dich dann an das eine oder andere. Dann freue ich mich sehr, wenn ich dir ein wenig helfen konnte. Das war's für heute. Bleibt bitte alle gesund, vital und glücklich und denkt daran, dass ihr die Situation nicht ändern könnt. Aber für euch selbst könnt ihr eine ganze Menge tun. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.